Viele Führungskräfte hetzen von Projekt zu Projekt, von To-Do zu To-Do. Wo bleibt da eigentlich die Zeit für Muße und Weiterbildung? Mein heutiger Gast, Daniel Stollerschei, zeigt, wie Lernen mit Neugier gelingt, wie KI dabei helfen kann und was iteratives Lernen bringt.
Hi, hier ist Dagmar und das sind Leadership Nuggets.
Hallo Daniel, schön, dass du heute mein Gast bist. Freut mich sehr.
Hallo Dagmar, ja, ganz meinerseits.
Fangen wir mal an, wer ist eigentlich dieser Daniel Stollerschei? Du nennst dich selbst einen pragmatischen Selbstlerner. Du hast dich mit KI im Lernumfeld auseinandergesetzt und du bist Gründer bzw. Co-Gründer diverser Initiativen. Und all das, obwohl du, und das hat mich massiv beeindruckt, bereits vierfacher Großvater bist. Das imponiert mir sehr. Erzähl uns doch bitte einmal, was du heute genau machst und vor allen Dingen, wie es dazu gekommen ist, wo du heute bist.
Ja, gerne. Also ich arbeite im Moment wirklich tatsächlich sehr viel im Bereich generative KI. Und dort spielt das Thema KI-Upskilling, aber auch eben das Thema KI-Adoption eine große Rolle. Aber grundsätzlich geht es darum, Personen und Organisationen fit zu machen, mit neuen Herausforderungen, neuen Technologien klarzukommen, die einzusetzen. Also das ist eigentlich mein eigentlicher Aufgabenzweck, den ich da im Hintergrund anstrebe. Und das mache ich jetzt seit 6 Jahren. Ich bin seit 6 Jahren selbstständig. Zuvor war ich sehr lange in großen Konzernen unterwegs, in KMUs und in Startups, und habe dort kollaborative, internetgestützte Lern- und Arbeitsformen eingesetzt. Und davon bin ich nach wie vor überzeugt. Eigentlich noch mehr als früher, weil ich jetzt merke, wie wichtig das ist, dass wir gemeinsam lernen und jetzt neu eben auch mit KI. Und das ist das, was ich im Moment mache.
Absolut, absolut. Du hast gesagt, du hast in Konzernen gearbeitet, in KMU und in Startups. Welche Rolle hat denn Lernen in deinem ganz persönlichen Werdegang gespielt? Man kann unschwer hören, du kommst aus der schönen Schweiz, weil du hast einen so sehr schönen Akzent.
Richtig, genau. Also im Moment lebe ich im Zürcher Oberland, aufgewachsen in Basel, studiert in Zürich. Meine Frau kommt aus St. Gallen, wir machen Ferien in Graubünden. Da ist mein Dialekt nicht ganz leicht einzuordnen, aber ich bemühe mich ja jetzt hier bei dir, mein bestes Hochdeutsch zu sprechen. Und welche Rolle spielt Lernen in unterschiedlichen Organisationen und was spielt es in meinem Leben? Das hat schon immer eine sehr große Rolle gespielt, weil ich komme eigentlich mütterlicherseits aus einem Pädagogenhaushalt. Meine Mutter war Grundschullehrerin und Heilpädagogin und ich war dann sehr früh mit diesen Themen mit involviert. Ich war auch lange Zeit bei den Pfadfindern und habe dort ganz viele Survival-Techniken gelernt, die ich bis heute zum Teil in meinen Ferien anwenden kann. Total spannend. Und das Thema Lernen hat mich eigentlich so schon immer interessiert. Ich wurde dann auch Grundschullehrer. Das war, by the way, meine erste Ausbildung und habe sehr viel von Kindern gelernt und sehr viel auch von der Ausbildung, die ich damals genossen habe, habe ich bis heute im Einsatz. Und ich habe dann später Pädagogik studiert mit Schwerpunkt Sozialpädagogik, historische Pädagogik, und aber auch Informatik. Und das war damals eine recht seltsame Mischung.
Absolut.
Die niemand so recht verstanden hat, weil die Pädagogen haben gedacht, wir setzen uns nie an einen Computer. Und die Informatiker haben gedacht, was macht der Pädagoge bei uns? Aber es war total spannend. Und ich habe mich damals schon in den 90er Jahren mit Datenbanktechnologie und mit der ersten Welle neuronaler Netzwerke, also mit KI, beschäftigt.
Ach, guck an, ich auch. Ich habe meine Diplomarbeit über Database Marketing geschrieben.
Genau, da kann ich dann nachher noch etwas darüber sagen. Und so zieht sich das Thema Lernen eigentlich durch meine private und berufliche Karriere.
Ja, super spannend. Und du scheinst ja sehr gerne zu lernen. Auch das teilen wir. Ich selber lerne unendlich gerne. Ich lerne auch heute noch sehr viel für mich selber. Jetzt weiß ich aber aus meinem täglichen Arbeitsumfeld, dass es eben doch einige Führungskräfte gibt, die sagen, oh, ja, müsste man mal machen, aber habe ich überhaupt keine Zeit für. Oder sie denken, es bringt eh nichts. Oder gerade wenn wir jetzt über KI sprechen, dann kommen schnell diese Vorurteile, ja, aber das halluziniert ja, was soll ich mich damit beschäftigen? So, das ist deutlich weiter verbreitet, so ein Denken, als jetzt die Freude am Lernen und bereitwillig auf Neues springen zu wollen. Wie gehst du damit um, wenn dir das jemand entgegenbringt?
Man kann nicht davon ausgehen, dass bei allen das Thema Lernen die gleich wichtige Rolle spielt. Das finde ich absolut okay. Und dennoch muss man aber wissen, eigentlich lernen wir immer, permanent, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Und ein guter Selbstlerner zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er sich seiner Lernprozesse und seiner Lernmethoden bewusst ist und diese auch praktiziert und fördert. Bei mir ist das zum Beruf geworden, unterdessen, ich stürze mich liebend gern in jedes neue Thema. Also wenn jemand auf mich zukommt und sagt, kannst du zum Thema Resilienz und KI einen Workshop machen? Und ich vielleicht am Anfang noch wenig Ahnung habe von dieser Kombination, sage ich spontan und immer sofort zu, weil ich weiß, ich habe 4 Wochen Zeit, das reicht mir allemal. In 4 Wochen bin ich Profi im Bereich Resilienz und KI. Und dann begebe ich mich auf eine persönliche Lernstrecke und bringe mir das selbst bei. Ich spreche mit anderen, ich schaue mir verschiedene Ressourcen an, ich lese Bücher und so weiter. Also ich baue mir diese Wissensquelle selbst auf. Und in dem Sinne versuche ich auch andere anzuregen, wie man eben selbst lernen kann. Und ihnen auch aufzuzeigen, dass das eigentlich heute, ich würde sagen, eine der wichtigsten Eigenschaften ist, um am Ball zu bleiben und weiterzukommen.
Absolut, absolut. Jetzt habe ich für mich selber, ich habe ja gesagt, ich lerne gerne selbst, bilde mich auch weiter und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Also auch Bücher gelesen, an Kursen teilgenommen, in Präsenz, online, reine Selbstlernkurse. Und ich habe jetzt für mich festgestellt, wenn ich nur reine Selbstlernkurse habe. Also für ein Tool-Training reicht das. Wie geht dieses Tool? Aber wenn ich irgendwas, was an Soft-Skills mir aneignen will, dann ist so ein reiner Selbstlernkurs schwierig. Ich brauche halt immer so ein bisschen auch so den Druck im Nacken. Da ist irgendjemand, mit dem muss ich mich abstimmen. Bis dahin muss ich X gelesen haben. Und jetzt hast du mehrfach den Begriff Selbstlerner und du bist ein guter Selbstlerner gebraucht. Was bedeutet für dich Selbstlernen und wie kann ich von dir lernen, wie denn Selbstlernen geht, auch wenn da kein Druck im Nacken ist?
Ja, also grundsätzlich musst du natürlich Interesse haben an neuen Themen und du musst die Erfahrung gemacht haben, dass sich das lohnt. Und dann wird es auch ein bisschen zum Selbstläufer. Also unterdessen praktiziere ich das eigentlich jeden Tag und mein aktueller Beruf bedingt es, dass ich jeden Tag neu dazulerne. Und jetzt gerade mit dem Thema KI, und das ist auch wieder der Link zu den Führungskräften, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, und so sich da permanent weiterzubilden, weil die Entwicklung ist im Moment so schnell und so dramatisch, dass man hier sehr schnell den Faden oder den Anschluss verpasst, wenn man das nicht tut. Also ich würde jetzt jeder Führungskraft empfehlen, jeden Tag sich Zeit zu nehmen, sich mit dem Thema KI, aber auch mit dem Thema Lernen zu beschäftigen, sich eine Liste von Ressourcen zurechtzulegen, die man zum Beispiel täglich, konsumieren ist der falsche Ausdruck, mehr aufnehmen, verarbeiten. Ja. Bei mir ist das die Online-Plattform Medium, die für mich ganz wichtig ist.
Medium,
ja. Ich kann dir dann den Link senden.
Gerne, ja.
Das ist so eine Crowdsourcing oder Wisdom of the Crowd Plattform, wo ganz viele Leute schreiben und das auf einem recht hohen Niveau. Mhm. Und das ist eine wichtige Informationsquelle für mich, dann aber auch natürlich LinkedIn und nach wie vor Bücher. Ich war kürzlich an der LearnTech, habe einen Vortrag gehört von Professor Martin Korte, Neurobiologe. Mhm. Und der hat mich darin bestätigt, dass es immer noch gut und richtig ist, echte Bücher zu lesen, weil wir speichern in unserem Hirn 3D-Informationen ab, wenn wir Bücher lesen. Und wir wissen nachher sehr genau, das war vorne, hinten, oben, unten, in der Mitte, am Anfang, am Schluss.
Absolut.
Das hilft uns, uns an solche Dinge zu erinnern. Und ich habe mal den Satz gehört, der mir sehr gut gefällt. Schon nur das Betrachten einer Bibliothek, eines Büchergestelles bildet.
Ah, dann muss ich wahnsinnig gebildet sein, weil ich habe so viele Bücher.
Weil du dann siehst, was da so alles rumsteht und sofort beginnt das hier im Kopf zu denken. Und vielleicht nochmal zurück zu deiner Ursprungsfrage, wie wird man zum guten Selbstlerner? Ich glaube, es geht auch um Techniken. Und ich kann mich erinnern, im ersten Jahr Gymnasium hat mich mein Vater quasi gezwungen, den Kurs Lerntechnik zu besuchen. Mhm. Und ich fand das damals ziemlich doof. Aber ich muss dir sagen, ich profitiere bis heute von solchen Lerntechniken.
Was wäre da ein Beispiel, so eine Lerntechnik?
Also wie du zum Beispiel Bücher liest, wie du Bücher auch zusammenfasst. Also meine Bücher sind immer total vollgeschrieben. Und ich habe mir so ein Notationssystem entwickelt, wo ich was oder wie ich was kennzeichne, was ist wichtig, was ist eine Literaturstelle, was ist ein Zitat, was ist ein Schlüsselsatz. Ich habe mir auch festgelegt, wie ich unten an den Seiten notiere und solche Dinge. Das ist zum Beispiel so eine Lerntechnik.
Oder also meine Bücher sehen ähnlich wild aus, aber die sind dann in der Regel gemarkert mit Textmarker. Manchmal unterschiedliche Farben, aber es liegt nur daran, dass ich nicht immer dieselbe zur Hand habe. Ja. Und wenn Bücher mir wirklich viel bedeuten, dann mache ich nochmal eine Zusammenfassung mit meinen eigenen Worten in eben einem separaten Medium. Das ist dann aber digital. Ja. Aber auch ich lese lieber haptische Bücher. Weil genau das, was du sagst, so diese 3D-Erinnerung, das war vorne im ersten Drittel auf der linken Seite, das habe ich nicht, wenn ich ein E-Book lese.
Ja. Und eine weitere Lerntechnik, die uns aber unterdessen recht schwer fällt, wäre die Handschrift. Mhm. Also es passiert massiv viel mehr, wenn wir Dinge per Hand aufschreiben, wie wenn wir das über eine Tastatur in ein Word-Programm eintippen.
Das stimmt.
Also es ist sehr hilfreich, wenn man von Hand schreibt, aber eben, wie gesagt, das fällt uns unterdessen recht schwer. Aber insofern, in all meinen Workshops ist das eine der ersten Folien, die ich bringe. Und ich lade alle ein, sich ein Stück Papier zu nehmen. Und das geht zurück auf die Satzstreifenmethode von Alex Burow. Mhm. Und ich lasse die Leute mitschreiben während dem ganzen Workshop. Und am Schluss formulieren alle ihren persönlichen Schlüsselsatz auf der Basis was sie notiert haben. Und dann tauschen wir uns dazu aus. Und das ist dann auch ein Stück weit eine Zusammenfassung und eine Konklusion.
Mhm. Ich empfehle meinen Trainingsteilnehmern auch immer ein handschriftliches Journal. Ja. Weil ich habe manchmal den Luxus, da darf ich Gruppen über mehrere Monate begleiten. Und dann sage ich immer, notiert euch bitte, was euch heute durch den Kopf geht. Denn Art 1, ihr könnt euch in 10 Monaten nicht mehr daran erinnern, weil dann ist der Zustand in 10 Monaten normal. Ja. Und A2, ihr würdigt deswegen auch diese Entwicklung nicht. Und eben handgeschrieben, unser Hirn denkt langsamer, wenn wir handschreiben, als wenn wir tippen.
Ja. Man muss ja am Schluss das nicht immer alles lesen. Ich habe so in meinen Studienjahren ganz viel Tagebuch geführt über meine Lernprozesse. Also ich habe permanent meinen eigenen Lernprozess reflektiert. Und ehrlich unter uns gesagt, das Geschwurbel möchte ich nicht mehr lesen. Aber es war damals total richtig und wichtig. Und so einige Passagen, die ich manchmal so überfliege, wenn ich das wieder mal durchlese, denke ich, das hast du schon früh begriffen.
Aha. Ja. Ja. Jetzt hast du, also einmal hast du uns so ein paar Techniken beigebracht, hast gesagt, okay, handgeschrieben lernen ist ganz wichtig, die Art, wie ich mir Notizen mache in einem Buch. Du arbeitest unter anderem auch mit dem Learning Loop Ansatz. Das ist eine Methode, die setzt eben auf iteratives Lernen, weil wir vergessen ja sehr schnell, Vergessenskurve nach Ebbinghaus ist erschreckend. So, und was steckt genau hinter diesem Loop-Ansatz dahinter? Und weshalb ist das wirksamer als so ein klassisches Zwei-Tage-en-Bloc-Seminar? Mhm.
Also der Learning Loop wird oft eingesetzt, wenn es darum geht, Strategien zu entwickeln und diese umzusetzen. Also ich arbeite mit vielen Firmen, wo ich mit dem Learning Loop neue Lerngrundsätze oder neue Grundsätze für eine Lernkultur erarbeite. Das ist dann meistens die Stufe 1 und das machen wir immer auch kollaborativ mit möglichst vielen Teilnehmenden, mhm. Das auch breit abgestützt ist. Dann in einem zweiten Schritt wird das bewertet. Das ist eine relativ subjektive und nicht unbedingt sehr technische Bewertung, wo es darum geht, wie gut sind diese Grundsätze, die wir da erarbeitet haben, jetzt bereits in unserer Firma umgesetzt auf einer Skala von 1 bis 10. Das ist dann so quasi die Nullmessung. Dann leiten wir daraus entsprechende Umsetzungsprojekte ab und legen fest, wer dafür verantwortlich ist, was das Ergebnis sein soll und wie vorgegangen wird. Dann wird in diesen Projekten gearbeitet, die werden auch regelmäßig getrackt, zum Beispiel mit Kanban-Boards auf Miro oder mit anderen Methoden, wo du den Projektfortschritt messen kannst. Dann gibt's als fünfte Stufe dann immer die Möglichkeit, sich auszutauschen, ganz wichtig, dass man miteinander austauscht, was ist gelungen, was hat funktioniert und was nicht. Also diese Reflexionsphase, die ist super wichtig. Mhm. Und daraus leitet man dann entsprechende Maßnahmen ab und diese, und das schließt dann den Learning Loop, diese führen dann vielleicht dazu, dass man die Grundsätze der Lernkultur oder die Grundsätze einer anderen Strategie, die man entworfen hat, dass man die jetzt auf der Basis der Erfahrungen und der Reflexionen nochmal anpasst. Mhm. Also de facto ist es ein ganz einfaches Prinzip, wie ich immer sage, und genau deshalb scheitert es oft.
Weil es nicht ernst genommen wird.
Scheitert deshalb, weil es ist eigentlich eine Führungsmethode.
Ja.
Also es braucht Führungspersonen, die solche Learning Loop Ansätze über mehrere Jahre vorantreiben und sicherstellen, dass daran gearbeitet wird. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du eigentlich, dann müssen die zum Beispiel die Grundsätze einer Lernkultur oder einer anderen Strategie in der ersten Phase gar nicht optimal sein, weil die korrigieren sich über den Lauf der Zeit selbst. Mhm. Also über den Lerneffekt der Organisation optimieren sich diese Grundsätze selbst. Und das ist dann quasi der organisationale Lerneffekt. Aber da muss man eben dranbleiben und viele Firmen schaffen das nur 1-2 Jahre. Mhm. Aber ich arbeite auch mit solchen zusammen, wo ich das seit 7 Jahren mache. Und es ist unfassbar, was die in der Zeit erreicht haben.
So, und dieser Learning Loop betrifft nicht nur das reine Lernen von neuem Fachwissen, sondern das kann ich eben dann auch in der täglichen Projektroutine, Teamroutine absolut anwenden.
Ja, okay. Es ist eigentlich mehr so gedacht, ja, mhm, dass ich das für organisationales Lernen einsetze. Aber ich meine, du kannst natürlich auch iterativ lernen, wenn es um individuelle Sachen geht. Du hast die Vergessenskurve von Ebbinghaus angesprochen, das ist klar. Also wenn ich heute eine neue Sprache lernen möchte, dann geht das auch nur über Anwendung und Wiederholung.
Absolut. Und wenn du es eine Weile nicht machst, merke ich jetzt gerade, also ich spreche mehrere Sprachen, aber eben nicht mehr so regelmäßig wie vor einer Weile noch. Und zack, ist es schon wieder flüchtig. Ja. Es kommt Gott sei Dank wieder.
Es kommt wieder, ganz genau. Es kommt wieder, ja.
Genau. Mhm. Was sind denn so typische Fehler, weil du hast jetzt eben gesagt, okay, das ist schon wichtig, dass eine Führungskraft das treibt und dass die das auch nachhaltig treibt. Das ist ja jetzt im Konzern schon einigermaßen schwierig, weil nachhaltig in der Regel sind Führungskräfte maximal 2 bis 4 Jahre auf einer Stelle und dann ziehen sie weiter, machen Karriere. Was sind denn so typische Fehler, die du in deinem Alltag beobachtest, wenn Führungskräfte versuchen, Lernprozesse im Unternehmen anzuschieben?
Also der erste Grund ist leider sehr, sehr banal. Und der heißt, sie interessieren sich nicht fürs Lernen.
Ja, das ist ja das, was wir eingangs hatten.
Das stelle ich bei sehr vielen fest, und zwar auch bei Führungskräften im Bereich Learning and Development, in der Personalentwicklung. da wird lieber gemanagt, als dass man sich mal fundiert Gedanken darüber macht, wie muss eigentlich ein effektiver, nachhaltiger Lernprozess aufgebaut und gestaltet sein. Und was soll eigentlich gelernt werden? Und was sind die Lernziele? Und so weiter. Und das sind oft auch die Dinge, die ich zuerst mache, wenn ich mit einem neuen Kunden ein Projekt starte. Ich lege ganz banal Dinge fest wie Lernziel, Lerngruppe, Format, Methoden, Dauer, Output und so weiter. Weil das sind die zentralen Dinge, die festgelegt werden sollten. Und wenn das getan ist, dann ist eigentlich der Erfolg nicht gesichert, aber man ist schon auf gutem Wege.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, du hast jetzt gesagt, okay, eigentlich der so banal wie es ist, aber so, es gibt kein Interesse für Lernen. Das hatten wir ja vorhin schon mal, dass das nicht jedem gegeben ist. Kann ich als, also ich für mich persönlich finde immer, Lernen muss Spaß machen, so mit Neugierde verbunden sein. So, jetzt bin ich von Hause aus ein Mensch, der sehr neugierig ist. Manchmal zu neugierig und dann will ich zu viele Dinge auf einmal lernen, dann bin ich wieder defokussiert. Anyway, kann ich als Führungskraft etwas konkret tun, um diese Neugierde auf Neues bei mir zu kultivieren und eben auch bei meinem Team? Hast du da Tipps?
Ich glaube, ich muss zuerst meine eigene Neugierde fördern. Also ich glaube, wenn ich selbst nicht neugierig bin, dann ist es schwierig. Und es gibt Lernkonzepte, die jetzt in den letzten paar Jahren entstanden sind, die komplett auf diesem Konzept der Neugierde aufsetzen. Und die sagen, wir müssen eigentlich als Führungskräfte die Bedingungen schaffen, dass Menschen neugierig sind. Und sie sind dann neugierig und so, wenn sie zum Beispiel, und jetzt kann ich so ein paar Konzepte einwerfen, wenn sie den Purpose der Firma verstehen.
Ja, super wichtig.
Wenn sie in einem Umfeld arbeiten, das psychologische Sicherheit garantiert.
Ja.
Wenn sie in einem Unternehmen arbeitet, das eine gute Fehler- und damit zusammenhängend eine gute Lernkultur hat. Das sind alles Faktoren, die die Neugierigkeit oder die Neugierde fördern und damit auch das Lernen vorantreiben. Mhm. Das bedingt halt, dass ich als Führungskraft diese Neugierde in mir selbst habe und auch neugierig bin, solche Bedingungen in meinem Unternehmen zu schaffen und meine Mitarbeitenden zu fördern. Da gehören auch so Dinge dazu wie Wertschätzung, Unterstützung, Nachfragen, wenn mal etwas nicht gut läuft, Resilienz und so weiter und so weiter.
Ja. Aber ich glaube, diesen Purpose, den du genannt hast, also die Sinnfrage zu beantworten, das ist heute eh das Zünglein an der Waage, auch wenn ich jetzt jüngere Menschen für mein Unternehmen begeistern will. Die gehen, also ich meine, wir haben zwei Söhne, die sind Anfang 20, so, und die machen nicht mehr die Dinge so wie unser eins, weil man halt einen Job hat und da gibt's Geld für, sondern die wollen wissen, warum mache ich das? An welchem Ende mache ich Welt ein Stückchen besser?
Absolut.
Wenn ich jetzt so nachdenke über einen Fehler beim Lernen, also ich habe immer so diese Idee, ich möchte, dass Leute, die mit mir arbeiten, möglichst viel von dem für sich zu ihrem eigenen Vorteil in der Praxis anwenden. Ich weiß aber auch, dass die Umsetzungsquote relativ gering ist, weil dann kommt der Alltag, dann kommen die E-Mails und dann kommt der Druck wieder. Also ein Fehler, den ich beobachte, ist, dass sie zwar eine Weiterbildung machen, aber, und da schließe ich mich selber gar nicht aus, also bei mir ist es auch so, dass dann hinten raus nicht genug Zeit für die Implementierung da ist. Mhm. So, das heißt, ich mache die Weiterbildung, check Haken hinter und dann gehe ich mit dem ganz normalen Alltagstrott weiter. Mhm. Hast du da einen Tipp an Lager, wie wir das schon vorher, bevor wir starten, fix einplanen können, dass es auch wirklich dazu kommt?
Ja, vielleicht kennst du das Buch Die 12 Schalthebel der Transferwirksamkeit. Mhm. Und ich glaube, da steckt ganz viel schon drin. Also wenn ich diese 12 Schalthebel der Transferwirksamkeit wirklich berücksichtige, dann ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem, was ich jetzt gelernt habe, Erfolg habe, schon recht groß.
Ja.
Das heißt, wir müssen beim Design von Lernkonzepten und Lernangebote diese 12 Schalthebel der Transferwirksamkeit berücksichtigen. Und sie auch den Teilnehmenden bewusst machen, weil die tragen ja quasi eine Mitverantwortung für die Transferwirksamkeit.
Absolut.
Also ich glaube, das hilft schon mal sehr viel, wenn man sich dessen bewusst ist. Also manchmal sind es gar nicht komplexe Sachen, sondern relativ einfache Tools und Guidelines. Und wenn man die kennt, dann ist man schon einen Rechenschritt weiter.
Ja, dazu habe ich übrigens in der letzten Episode die Iris Kumarek interviewt. Also wer da Interesse hat, da gerne mal reinhören. Die erzählt uns dazu mehr.
Sehr gut, super.
Jetzt kommen wir nochmal zu KI im Lernalltag. Also wir haben jetzt ganz viel gesprochen über Lernen als solches und das geht ja auch nicht weg. Das ist die Basis dafür, ob ich jetzt mit oder durch KI lerne oder nicht. Und wir haben auch schon so ein bisschen angesprochen, ja, KI halluziniert viel und kostet am Ende viel Zeit. Jetzt sagst du von dir selbst, du hast einen praxisorientierten Zugang zum Thema KI im Lernkontext. Was kann KI heute schon leisten und was kann es noch nicht leisten?
Ich hole ein bisschen aus und erzähle dir ein bisschen, wie ich zur KI gekommen bin, ja?
Ja.
Weil ich habe erwähnt, ich habe in den 90er Jahren so die erste Generation neuronale Netzwerke mitgemacht, damals noch in Lisp programmiert und ich habe damals gedacht, das wird nie was. Also wenn ich so ein blödes Netzwerk mit 100.000 Katzen füttern muss, damit sie eine Katze erkennt, das funktioniert nie. Und dann war ich 2022 an der Weihnachtsfeier eines KI-Unternehmens in Heidelberg und habe dort das erste Mal von ChatGPT gehört und habe echt gedacht, muss ich mich mit dem Mist jetzt auch noch befassen? Und eine Woche später habe ich gewusst, du musst, es führt kein Weg daran vorbei. Das ist so gigantisch, was da auf uns zukommt.
Ja.
Und ich habe mich sehr stark mit dem Thema beschäftigt. Und mein Zugang, und das ist eben der Praxiszugang, ist, ich habe ganz viel selbst ausprobiert. Also ich bin mit konkreten eigenen Fragestellungen an die generative KI herangetreten und habe geschaut, was passiert, wenn ich diese Fragen jetzt durch die KI beantworten lasse. Wann wird halluziniert, wann nicht und so weiter. Und ich würde auch nie sagen, die KI lügt. Das ist moralisch total die falsche Begrifflichkeit, sondern die Ergebnisse werden ja quasi auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten errechnet. Und da gibt's dann auch bestimmte Prompting-Techniken, wo ich eben dieses Halluzinieren auch reduzieren kann. Also je mehr Kontext ich dazu gebe, je spezifischer ich bin, je genauer ich die Dinge auch beschreibe. Und auf der Basis habe ich dann auch verschiedenste Prompting-Prinzipien entwickelt und beschrieben. Habe mich auch mit ganz vielen Studien befasst und mich so in die Thematik eingearbeitet. Und dann habe ich auch sehr viel dabei gelernt. Ich habe dann relativ früh angefangen, dieses Wissen auch weiterzugeben. Und nach dem alten didaktischen Prinzip Lernen durch Lehren habe ich eigentlich ganz vieles gelernt, weil ich konnte die Dinge erst dann weitergeben, wenn ich sie selber wirklich verstanden habe. Und das hat sehr geholfen. Und die Konzepte oder die Modelle, die werden ja jetzt immer besser. Also das Halluzinieren nimmt ab. Kontext spielt immer eine wichtigere Rolle. Man spricht heute auch eher von Context Engineering und weniger von Prompt Engineering.
Ja.
Aber wir müssen auch zugestehen, wir stehen erst in den Anfängen. Also da wird noch massiv mehr auf uns zukommen. Und wenn du vergleichst die ersten Large Language Models 2022 mit denen von heute, das sind ja Welten, was da passiert.
Absolut, absolut. Ich meine, jetzt ChatGPT-5 ist seit ein paar Tagen auf dem Markt und das gibt schon deutlich bessere Ergebnisse, deutlich besser. Also es ist ein Riesenunterschied zu dem, was wir vorher hatten. Und ja, das ist schon schön, dass du sagst, ja, ausprobieren. Das ist auch das, also ich bin anders rangegangen als du. Ich habe es nicht nur als Autodidakt gelernt, sondern ich habe tatsächlich eine Schulung gebucht, die über mehrere Monate ging. Ja. Weil ich brauche bei so großen Themen, brauche ich immer so einen Anschubser.
Ja.
So jemand, der mich einfach in den Film schießt. Und jetzt arbeite ich damit dann selber. Und ja, auch jetzt trainiere ich das in Gruppen und bringe denen bei, wie im KI in der Führung funktioniert.
Ja.
Okay. Welche Tools nutzt du oder welche Workflows nutzt du persönlich, um mit KI dein Lernen und deine Kollaboration zu verbessern?
Das tönt jetzt vielleicht trivial, aber ehrlich gesagt, in den meisten Fällen reicht mir ChatGPT.
Ja, also ich hab tatsächlich mehrere ausprobiert. Ich habe auch diese Sammel, also Typing Mind wäre so eins, wo ich dann mit mehreren Netzwerken arbeiten kann, aber am Ende des Tages bin ich dann bei ChatGPT auch gelandet.
Aber,
was ich, ja. Sorry.
Aber
was, okay, du, gut. Ich halte den Mund.
Also, ich arbeite aber natürlich auch mit anderen Modellen, also mit Gemini, mit Copilot. Copilot wird immer wichtiger. Und gerade im betrieblichen Kontext kommst du an Copilot nicht drumherum. Dann auch mit Strico, das ist so eine Plattform, mit der du verschiedene Modelle zur gleichen Zeit die gleiche Aufgabe bearbeiten lassen kannst.
Ach, zur gleichen Zeit mehrere Modelle. Ah, ja. Okay. Wie heißt das?
Strico. Ja, ich kann dir dann den Link noch zustellen.
Gerne, ja. Dann packe ich
dann
den
aber
in die
auch
Shownotes.
Mit allen möglichen Tools, dann auch mit Bildgenerierung, mit Sprachgenerierung, mit Übersetzungstools und so weiter und so weiter. Also ich probiere ganz viele Tools auch aus, lasse aber auch viele beiseite, zum Beispiel das Erstellen von Präsentationen mit Gamma-App.
Das ist nicht passt so der Burner.
Ja, mir passt es immer noch gar nicht. Nee, ja?
Mir auch nicht. Ich habe es ein paar Mal versucht. Ja, also für so LinkedIn-Karussell-Posts ja, aber genau. Eine Präsentation. Mhm. Ich aber bin halt schon noch so Folienmaster gebunden und habe auch gern so ein bisschen Ordnung und Struktur.
Ja, genau. Aber was super funktioniert, ist, wenn du eine Präsentation gebaut hast und dann optimierst du die mit einem Large Language Model im Dialog. Du sagst, das ist die Präsentation, das ist meine Zielgruppe, das ist meine Intention, schau dir das mal an. Und dann über 2, 3, 4 Iterationsstufen wird das wirklich massiv besser. Das finde ich echt cool.
Das ist spannend. Das mache ich mit Content, den ich produziere. Ich habe mir eigene Agenten, also Custom-GPTs gebaut und ich lasse die feedbacken. Ich sage, hör mal, du bist, und da habe ich unterschiedliche Persönlichkeiten meiner Zielgruppe abgebildet. Und dann ist da einer, der ist dominant und sagt immer so, hey, zeig mir, show me where the money is. Und da ist einer, der ist halt eher so an der Menschenseite orientiert. Also im Prinzip so dieses Persönlichkeitsmodell DISC abgebildet. Und die geben mir dann Feedback und das ist interessant, weil da sind manchmal Dinge dabei, wo ich sage, habe ich doch da drin erwähnt, aber offensichtlich nicht für diesen Persönlichkeitstyp explizit genug. Und das macht es dann nochmal besser, das stimmt.
Absolut, ja. Und das ist genau dieser dialogbasierte Ansatz. Und wir haben ja im April, der Werner Sauter und ich haben ein Buch herausgegeben zum Thema dialogbasiertes Lernen mit generativer KI. Und da spielt eben genau dieser Dialog, spielt dort eine große Rolle. Natürlich nicht nur mit der KI, sondern das erste Konzept ist, lerne alleine. Das ist quasi diese Selbstreflexion, der Dialog mit sich selbst. Ja. Das zweite ist, lerne mit anderen. Das ist der Dialog mit anderen, ganz wichtig, das kollaborative Lernen. Und das dritte ist eben das Lernen mit der KI. Und ich glaube, das wird in Zukunft massiv zunehmen. Und es ist zum Beispiel spannend, dass in einer kürzlich erschienenen Studie, ich glaube von Ernst & Young, ist aufgezeigt worden, dass der wichtigste Use Case, wie generative KI eingesetzt wird, ist Therapie und Begleitung, Lebensbegleitung. Also die Menschen brauchen die KI als Lebensbegleiter, Begleiterin, um ihre alltäglichen Probleme zu lösen.
Ja, das gibt ja auch schon eine Menge Studien darüber. Und jetzt gibt's ja auch wieder Studien, die sagen, wenn du zu viel KI nutzt, dann nutzt deine Hirnkapazität ab. Man kann das schon im Hirnscan sehen. Aber das würde an der Stelle zu weit führen.
Ja, genau.
Also man muss schon verantwortungsbewusst damit umgehen. Wenn ich jetzt wirklich jede E-Mail vorschreiben lasse, ja, dann glaube ich, passiert das irgendwann. Aber da sind wir bei dem Stichwort, was du gerade gesagt hast, Selbstreflexion als fixer Bestandteil vom Lernen.
Ja.
Ich glaube, das wird oftmals unterschätzt. Was für Tipps hast du dazu oder wie konkret praktizierst du das selbst im Alltag?
Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das anderen zu vermitteln. Das ist nämlich eine Art Haltungsfrage oder eine Frage, wie du selbst mit dir umgehst. Und darum, ich glaube, ich würde wahrscheinlich das Thema Selbstreflexion über das Thema gute Fragen angehen. Also ich beschäftige mich seit kurzem mit der Thematik, wie stellt man gute Fragen? Natürlich im Zusammenhang mit Prompten. Das ist ganz wichtig, aber ich merke auch immer mehr, das ist auch eine wunderbare Lernmethode und geht eigentlich zurück auf Sokrates, also gar nichts Neues. die richtigen Fragen zu stellen, die dann Menschen in die eine oder andere Richtung lenken. Und da kannst du natürlich ganz viel anstoßen, was dann zur Selbstreflexion führt. Also ich würde das Thema, selbst wenn du Selbstreflexion lernen möchtest oder lehren möchtest, würde ich das über das Thema gute Fragen stellen anstoßen.
Also was ich viel mache, wo ich arbeite, sind die sogenannten W-Fragen, also alle offenen Fragen. Wer, wie, was, wo, warum, weshalb, wann. Wenn ich da, also auf eine offene Frage, muss unser Hirn ja zweifelsohne nachdenken. Das geht ja gar nicht. Und du kannst auch nicht einsilbig darauf antworten. Und wenn ich mir die selber stelle, dann kommen da automatisch auch Antworten, die halt irgendwo im Unterbewussten sind, und die hole ich damit nach vorne.
Ja. Und da ist natürlich auch ein schönes Wechselspiel mit der KI, weil du kannst natürlich dann sagen, okay, ich lasse mir von der KI gewisse Fragen stellen. Ich beantworte die tatsächlich, entweder mündlich oder schriftlich. Und dann lasse ich mir von der KI die darin versteckten Muster aufzeigen, die ich vielleicht wegen meiner blinden Flecke selbst nicht sehe.
Ach, das ist spannend. Also dieses, wenn ich so einen Agenten habe, der startet immer, dass er mir Fragen stellt. Ich sage, dann komm, jetzt geht's los, und dann kommen die ersten Fragen. Und damit ich einfach für mich fokussiert bin, worum geht's hier eigentlich, was will ich erreichen, was ist die Zielgruppe und so weiter. Aber dann Muster und blinde Flecken dadurch erkennen zu lassen. Was promptest du denn dann rein, dass er das macht?
De facto musst du dir gar nicht allzu viel überlegen. Also ich mache das jetzt auch viel in Workshops.
Ja.
Also ich fotografiere unterdessen die ganzen Workshop-Post-its, die da entstehen, und lasse die dann quasi durch die KI auswerten. Da ist natürlich wieder der Clou, welche Fragen habe ich an dieses Material? Weil das kann dir, oder ich muss so sagen, du kannst zum Beispiel die KI auch fragen, schau dir mal dieses Material an, welche Fragen könnte man dazu stellen? Oder umgekehrt, du überlegst dir die Fragen selbst und stellst sie dann der KI, und dass sie auf der Basis so aus den Daten, die sie da hat, quasi die entsprechenden Strukturen herausfiltert oder herausarbeitet. Und da ist ja die generative KI wirklich extrem gut, da versteckte Muster und eben also diese Patterns zu finden. Und auf der Basis kannst du dir dann ganze Aktionspläne erstellen lassen und anderes. Also das finde ich wunderbar. Nur ist natürlich das Erstellen der Aktionspläne dann sehr schnell gemacht, aber das kann auch zum Nachteil gereichen, weil wenn ich zu wenig, sage ich mal, Gruppenenergie in die Erstellung von Aktionsplänen gesteckt habe, dann ist dann plötzlich wieder der Transfer etwas schwieriger, weil das tönt dann alles wunderbar schön und gut und sieht spannend aus und so, aber niemand fühlt sich betroffen.
Ja, genau. Also diesen IKEA-Effekt, den es ja in der, mittlerweile sagt man ja in der Wissenschaft, IKEA-Effekt, so freundlich was mit selber dazu beigetragen habe, wie ich das bei IKEA-Möbeln tue, habe ich eine andere Bindung zu einem Thema, absolut, was auch immer das Thema ist.
Absolut, ja, genau. Ja.
Da wäre jetzt auch so dieses Lernen im Netzwerk, also mit anderen. Wir lernen natürlich auch, du hast eben schon mal gesagt, natürlich Selbstreflexion ist wichtig, aber ich brauche zwingend auch den Austausch mit anderen. Wenn, du hast eben auch gesagt, wenn ich lehre, lerne ich ja, weil dann kann ich feststellen, was habe ich selber schon begriffen, was nicht. Wenn nur dann, wenn ich in der Lage bin, Dinge weiterzugeben, habe ich sie auch wirklich begriffen. Wie wichtig ist das Lernen im Netzwerk? Und vor allen Dingen vor diesem Hintergrund, muss das immer physisch sein, ja oder nein? Ich bin der Meinung, nein. Aber was kann ich tun, damit ich möglichst viel von dem, was ich lerne, auch umsetze?
Ich habe 2002 eine Stelle angefangen beim Schweizer Hörgerätehersteller Phonak. Damals 9000 Menschen weltweit verteilt. Und ich wurde dafür eingestellt, die Kundenausbildung zu transformieren. Und eine Lösung wäre gewesen, wir erstellen Lehrmodule und bauen die in ein Learning Management System ein und verteilen das weltweit. Das wäre quasi der klassische Ansatz gewesen. Das haben wir aber genau nicht gemacht, weil wir gesagt haben, Lernen basiert eben auf Austausch und Lernen im Netzwerk und ist interaktiv. Das heißt, wir haben sehr früh auf Webinar-Technologie gesetzt, also bereits 2002. Damals war das noch Centra, später war es dann Adobe Connect. Und wir haben weltweite Ausbildungsprogramme aufgebaut mit und für unsere Kunden, wo die eben interaktiv miteinander gelernt haben und wo wir auch unsere Techniker und Spezialisten mit einbringen konnten. Mhm. Und das hat sehr viel mehr Impact erzeugt, wie wenn wir einfach für teures Geld, und damals war es noch richtig teuer, irgendwelche langweiligen E-Learning-Module gebaut hätten.
Ja.
Also wir haben da eigentlich das Geld nicht in die Erstellung von Multimedia-basierten Lernmodulen gesteckt, sondern in die Ausbildung von guten Online-Moderatoren und Moderatorinnen und Methodik.
Ja, prima. Also das ist schon, glaube ich, wichtig, sich dazu auszutauschen mit anderen und das eben unter einer vernünftigen Moderation.
Ja.
Jetzt machst du ja sehr viel. Du schreibst ein Buch, du gibst Workshops, du investierst selber Zeit in KI, du experimentierst damit rum, bist Autodidakt. Was hilft dir bei all den Projekten, bei den ganzen Ideen und Tools, den Fokus zu behalten? Da hatten wir es ja eben auch schon zu, dass man schon mal leicht geneigt ist, sich zu verzetteln. Und was hilft dir, dass du genau das nicht tust? Und dass du in die Umsetzung gehst und eben nicht nur konsumierst?
Ja, das Geheimnis ist, ich habe es aufgegeben, den Fokus behalten zu wollen.
Okay, wunderbar. Das ist jetzt genauso ein Relief wie damals der TED-Talk von Tim Urban, Inside a Procrastinator's Mind.
Genau, ich orientiere mich da an der Gartenmetapher. Mhm, wir haben einen Garten und wir haben diesen Garten nie vollständig im Griff, nie.
Dich auch nicht.
Heißt, du musst, und die Gartenmetapher heißt, du musst regelmäßig mal durchgehen, hier was abschneiden, dort was abschneiden, hier was einpflanzen, dort was rausreißen, du musst jäten und so weiter, du musst gießen und so weiter und so weiter. Und das teilen sich meine Frau und ich auch auf, je nach Fähigkeiten. Sie kann es besser mit den Pflanzen, ich kann es besser mit baulichen Maßnahmen im Garten, die es dann den Pflanzen wieder erleichtern, gut zu wachsen. Und so habe ich das auch mit all diesen Themen. Ja, ich bin manchmal sinnlos überfordert. Aha. Ich mache manchmal viel zu viel. Und ich akzeptiere das unterdessen auch, weil die Fülle an Material und Eindrücken ist derart groß, dass man es aufgeben kann, das im Griff haben zu wollen. Ja, und von daher, Entschuldigung, meine Frau hat mir kürzlich gesagt, du machst jetzt jeden Tag einen Tag frei.
Ja? Jeden Tag einen Tag frei.
Hey, sorry. Ich bin noch mal.
Ach so.
Genau. Also meine Frau hat gesagt, du machst jetzt jede Woche einen Tag frei. Uh-huh. Und das braucht etwas Planung, das ist klar. Aber das ist gigantisch, was das mit mir macht.
Ja? Absolut. Also
einfach einen Tag Reflexionszeit und dann oft verbunden mit Bewegung, ganz wichtig. Hilft total. Und dann hast du natürlich auch für gewisse Dinge nicht mehr Zeit, ja, das ist klar. Aber eben, also den Fokus zu behalten, man muss sich dauernd bemühen, aber ich glaube, man soll den Anspruch ablegen, dass das komplett gelingt.
Das ist ein super spannender Gedankengang. Also nimm's so unperfekt, wie es ist und versuch nicht irgendwann, weil ich arbeite immer und denke, irgendwann musst du doch mal ankommen, irgendwann musst du doch mal fertig sein, irgendwann musst du doch die Klammer drum machen können. Ja, super spannend. Das ist ein absolut toller Abschlussgedanke. Vielen Dank dafür. You made my day today.
Sehr gut, ja.
Hast du denn jetzt für uns Führungskräfte noch 2, 3 ganz konkrete Tipps, die du uns mitgeben möchtest, dass wir so ein Never Stop Learning für uns selber und für unser Team als selbstverständlichen Bestandteil in den Arbeitsalltag integrieren können?
Ja, also Punkt 1, da beginne ich etwas anders. Und zwar, man beschäftigt sich oft damit, wie wird man glücklich? Mhm. Und wir haben einen guten Spruch bei uns auf der Toilette, der heißt, wenn du glücklich sein willst, dann sei es.
Ja.
Und mit dem Lernen ist es, glaube ich, ähnlich. Also Tipp Nummer 1, entscheide dich dafür, dass du ein guter Selbstlerner bist und lebe dann quasi mit deinen Stärken und deinen Schwächen. Aber glaube daran, dass du grundsätzlich ein guter Selbstlerner bist. Ich glaube, das sind wir eigentlich alle irgendwie, irgendwann und irgendwo. Und investiere in deine eigene Selbstlernfähigkeiten. Das heißt zum Beispiel auch viel lesen, viel mit anderen sprechen und so weiter. Dann Punkt 2 wäre reger Austausch mit anderen Personen. Ich gehe sehr viel auf Konferenzen, finde das total spannend. Profitiere natürlich nicht immer gleich viel davon, aber ganz wichtig und so, da andere Blickwinkel zu sehen und darum auch gerne auf vielleicht auch mal fachfremde Konferenzen. Also ich werde nächstes Jahr nicht an die LearnTech gehen, was eigentlich meine Hausmesse ist oder meine Hauskonferenz.
Und ich denke, die ist auch gut. Da war ich auch schon. Ja. Aber dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, aber die ist schon auch gut. Aber du gehst
In Sachen Marketing und KI gehe ich jetzt nächstes Jahr an die OMR in Hamburg.
Ah, da habe ich auch überlegt. Dieses Jahr war ich aber auch nicht.
Also auch mal quasi in anderen Fachgebieten, zum Beispiel Konferenzen besuchen. Total spannend, ganz wichtig, um den eigenen Blickwinkel zu erweitern. Und das Dritte ist ausprobieren und tun. Ich glaube, wir können nicht neue Dinge erlernen, indem wir nur theoretisch darüber lesen. Wir müssen sie machen, wir müssen sie tun, wir müssen sie erleiden.
Ja, absolut. Also Können kommt von angewandtem Wissen und nicht von Wissen alleine. Ja, genau. Spannend. Vielen, vielen Dank, Daniel. Da waren eine Menge super Tipps dabei. All das, was du uns gesagt hast, die Links, dein Buch, verlinke ich in den Shownotes.
Sehr gut.
Ich habe schon unterwegs gesagt, es gibt auch ein Interview zum Thema Transferwirksamkeit mit der Iris Komarek. Auch das verlinke ich nochmal separat in den Shownotes. Und wenn jetzt die Zuhörer mit dir in Kontakt treten wollen, wie geht das?
Am besten über LinkedIn.
Am besten über LinkedIn. Da haben wir uns ja auch gefunden.
Ja, richtig. Über LinkedIn oder dann über meine Website collaboration-design.ch.
Okay, wunderbar. Auch die verlinke ich in den Shownotes. Vielen Dank. Es war sehr spannend, hat mir extrem viel Freude gemacht. Und ich hoffe, es wird besser mit dem Chaos in meinem Kopf, weil ich jetzt mir die Absolution erteile, das Chaos so hinzunehmen.
Ja, alles wird gut, liebe Dagmar.
Wunderbar. Dank dir. Also, in diesem Sinne, tschüss. Wir hören uns.
Ja, danke. Ciao.
Das waren Leadership Nuggets von Dagmar Gehrig. Danke fürs Zuhören. Wenn du weitere Tipps zu Führung und Strategie haben willst, dann abonniere den Podcast oder meine Newsletter unter vamos.coach/newsletter. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Wir hören uns. Bis bald.